ich habe so bedauert, dass wir vor 2 Jahren dem finnischen Volk im ersten Freiheitskampf nicht helfen konnten. Aber es war nicht möglich, wir sind im Westen gebunden. Und ein Zweifrontenkrieg ist nicht durchführbar. Und ich bin sehr glücklich, dass wir jetzt zum zweiten Mal, ich hoffe dieses Mal endgültig, den Kampf gegen einen Gegner durchführen, der wieder siegen würde, nicht einen Sieg nach früheren Auffassungen erringen würde, sondern der unsere beiden Nationen vernichten und ich glaube auch Europa vernichten würde. Ich weiß, was Finnland in diesem ganzen Kampf zu leisten hat. Finnland hat über ganzen Jahren die schwere Opfer sind, die das finnische Volk bringt. Und ich kann mir versichern, dass was immer auch geschieht, macht das deutsche Volk absolut zuverlässig und unerschütterlich hinter dem finnischen Volk stehen wird und dass es überhaupt geschehen hat, die Friedensziele, die das finnische Volk und die auch wir als die einzig denkbaren ansehen, dass diese auch erkämpft werden. Auch ich kenne das Wort Kapitulation in meinem Leben überhaupt nicht. Ich werde hier persönlich die ganze Nation einsetzen, um das Weltkrieg durchzubringen, denn es kann nicht alle 15 oder 20 Jahre in einen Krieg kommen, wie eine Nation vor die Alternative des Seins oder des Nichtseins gestellt werden. Dass Sie, Marschall, in einem hohen Alter der Führer des Volkes sind und dass Sie dabei das Glück haben, so ein hilfreiches und tapferes Volk zu führen, das bewundern wir und dass Sie dieses Volk sehr erfolgreich geführt haben.
Herr Reichskanzler und oberster Befehlshaber der deutschen Wehrmacht, für die äußerst liebenswürdigen Glückwünsche bitte ich, meinen ehrerbietigsten Dank aussprechen zu dürfen. Diese Wünsche sind für mich und für die finnische Wehrmacht eine die größte Ehrung, die mein Herz und mein Gedanke voll zu schätzen wissen. Ich danke ebenfalls herzlich für die schönen Ehrengaben, die mir persönlich zugedacht sind. Diese Gaben werden mir ein dauerndes Andenken sein an den heutigen harten Kampf für die höchsten Güter der geistigen und materiellen Kultur. Ein Kampf, den wir an der Seite der ruhmreichen und mächtigen deutschen Wehrmacht führen dürfen. Die Bedeutung und der Wert der mir zuteil gewordenen Ehre wird von Ihrer Anwesenheit, Herr Reichskanzler, heute hier in unserem Kreise aufs Höchste hervorgehoben. Dass der oberste Befehlshaber der deutschen Wehrmacht selbst diese Glückwünsche und Gaben überbringen wollte, macht mir und uns allen nicht nur die größte Freude, sondern ist es eine Ehre, die von uns tief empfunden wird. Besonders hoch schätze ich, dass Sie, Herr Reichskanzler, die Möglichkeit fanden, diese Reise auszuführen, gerade in den Tagen, wo die wuchtigen und glänzenden Schläge deutscher Führung, deutscher Männerherzen und deutscher Waffen uns die Hoffnung einer weittragenden Entscheidung näher bringen. So will ich den Ausdruck meiner ehrerbietigen Dankbarkeit mit dem Wunsch abschließen, es möge im Laufe dieses Jahres den guten Waffen der gerechten Sache vergönnt werden, den Pestherd der bolschewistischen Barbarei unschädlich zu machen. Mögen die waffenbrüderlich vereinten Kämpfer ihrer Völker den Frieden und ganz Europa die Rettung aus einer Gefahr bringen, die mehr als zwei Jahrzehnte wie ein Alpdruck an den östlichen Grenzen gedroht hat.
Tja, das ist wirklich eine sehr große Gefahr, vielleicht die schwerste. Der ganze Umfeld, die wir überhaupt erst jetzt messen können. Wir wussten das selber auch nicht so ganz genau, wie ungeheuerlich dieser Staat und das war.
Ja, das hätten wir nicht geahnt im Winterkrieg. Im Winterkrieg hätten wir das nicht geahnt, natürlich. Hatten wir den Eindruck, dass sie gut gerüstet waren. Aber so, wie sie in Wirklichkeit. Und jetzt ist ihm gar kein Zweifel, was sie hatten in ihren Schilden.
Ganz klar. Das ist gut. Sie haben die ungeheuerste Rüstung, die Menschen denkbar ist. Also, wenn mir jemand gesagt hätte, dass ein Staat mit Wenn mir jemand gesagt hätte, dass ein Staat mit 35.000 Tanks antreten kann, dann hätte ich gesagt, sie sind wahnsinnig. 35.000 Panzer. Wir haben zurzeit über 34.000 Panzer vernichtet. Wenn mir das jemand gesagt hätte, wenn mir ein General von mir erklärt hätte, dass hier ein Staat 35.000 Panzer in dieser Ziegel, Herr, Sie sehen alles doppelt oder zehnfach. Wahnsinn, sie sind Gespenster. Das haben wir nicht für möglich. Wir haben Fabriken gefunden, allein eine da in Kramarowskaja zum Beispiel. Das war vor zwei Jahren ein Bau und wir hatten keine Ahnung. Heute ist dort eine Panzerfabrik, die in der ersten Schicht etwas über 30.000 und in den Vollausbau über 60.000 Arbeiter beschäftigt. Und eine einzige Panzerfabrik. Wir haben sie besetzt. Eine gigantische Fabrik. Arbeitermassen, die allerdings über die Tiere gehen. Im Donetsk-Gebiet.
Ja, aber wenn man denkt, dass sie 20 Jahre, über 20 Jahre, 25 Jahre beinahe, Freiheit gehabt haben, sich zu rüsten. Und alles ausgegeben für Rüstung.
Nur Rüstung.
Nur Rüstung.
Das ist ein Ich sagte vorher dem Herrn Staatspräsidenten, ich habe das vorher nicht geahnt, hätte ich es geahnt, dann wäre mir noch schwerer zu Herz gewesen, aber den Entschluss hätte ich dann erst recht gefasst, denn es blieb ja gar keine andere Möglichkeit. Ich war mir ja schon klar, schon in der 1940, dass er so los ist, so kommen musste. Ich hatte nur den Alpdruck gewissen. Denn der Zweibrückenkrieg, das wäre unmöglich gewesen. Das werden wir auch zerbrochen. Das sehen wir heute besser, als wir es damals vielleicht noch erkannten. Das werden wir zerbrochen. Und mein ganzes, ich wollte an sich noch im Herbst 39, wollte ich an sich noch den Westfeldzug durchführen. Nur dieses dauernde schlechte Wetter, das wir hatten, das hat uns daran gehindert. Denn unsere ganze Bewaffnung war ja. Es ist eine Schönwetterbewaffnung. Sie ist sehr tüchtig, sie ist gut, aber es ist leider eine Schönwetterbewaffnung. Wir haben das jetzt hier ja auch in dem Krieg gesehen. Unsere ganzen Waffen sind natürlich auf den Westen zugeschnitten. Und wir alle waren der Überzeugung, das war unsere Meinung eben, seit den ältesten Zeiten her, Winter kann man nicht Krieg führen. Und wir haben auch die deutschen Panzer und die deutschen Fahrzeuge, die sind nicht erprobt worden, um sie etwa für den Winterkrieg herzurichten. Sondern man hat Probefahrten gemacht, um zu beweisen, dass man im Winter nicht Krieg führen kann. Das ist ein anderer Ausgangspunkt gewesen. Wir sind im Herbst 1939 immer vor der Frage gestanden, ich wollte unter Altumstellung angreifen. Und ich war überzeugt, dass ich in 6 Wochen mit Frankreich fertig werden würde. Aber es war die Frage, ob man sich bewegen kann. Und es war dauernd Regenwetter. Und nun kenne ich ja dieses französische Gebiet selber sehr gut. Und auch ich konnte mich den Auffassungen vieler meiner Generale nicht verschließen, dass wir wahrscheinlich diesen Elan nicht bekommen würden, dass wir die Panzerwaffe nicht auswerten würden können, dass wir auch die Luftwaffe nicht würden auswerten können mit den Feldflugplätzen infolge des Regens. Ich konnte in Nordfrank, ich bin 4 Jahre lang Soldat gewesen im Großen Krieg. Und so kam diese Verzögerung. Hätte ich im Jahre 1939 von der erledigt, dann wäre die Weltgeschichte anders gelaufen. So musste ich bis zum Jahr 1940 warten. Und das ging leider vor Mai. Der 10. Mai war der erste schöne Tag. Am 10. Mai habe ich sofort angegriffen. Ich habe am 8. Mai den Befehl gegeben, am 10. Mai zum Angriff. Und dann mussten nun musste diese riesige Umstellung unserer Divisionen vom Westen nach dem Osten vorgenommen werden. Die ersten Besetzungen hatten wir in Norwegen diese Aufgabe. Im selben Augenblick kam eigentlich, darf es heute ruhig sagen, sehr großes Unglück über uns, nämlich die Schwächen, die sich in Italien ergeben hatten durch erstens die nordafrikanische Situation, dann zweitens durch die Situation in Albanien, Griechenland, ein ganz großes Unglück. Wir mussten nun helfen. Das bedeutete für uns mit einem Schlag zunächst wieder eine Zerreißung unserer Luftwaffe, Zerreißung unserer Panzerverbände, denn wir gerade dabei waren, die Panzerverbände hier für den Osten fertig zu machen, mussten wir nun mit einem Schlag zwei geschlossene Divisionen, es ist dann eine dritte geworden, abgeben und dauernd sehr große Verluste dort ergänzen. Es sind doch blutige Kämpfe gewesen, die in der Wüste ausgebrochen worden sind. Das alles hat uns natürlich dann auch spät im Osten gefehlt. Und es war nicht anders denkbar als die Entscheidung, die unausbleiblich war. Ich hatte eine Unterredung damals mit Molotow. Und es war ganz klar, dass Molotow ging fort mit dem Entschluss, den Krieg zu beginnen. Und ich habe ihn entlassen mit dem Entschluss, ermöglichen, ihm zuvorzukommen. Denn die Forderungen, die der Mann stellte, zielten ganz klar darauf ab, letzten Endes Europa zu beherrschen. Ich habe das da nicht veröffentlicht, ich wollte jetzt bestreiten, dass das Ganze lächerlich sein wird. Das war schon im Herbst 1940 für uns ununterbrochen die Frage: Soll man es auf einen Bruch ankommen lassen? Ich habe damals der finnischen Regierung immer geraten, zu verhandeln und Zeit zu gewinnen und die Sachen dilatorisch zu behandeln, weil ich immer eine Angst hatte, dass Russland im Spätherbst plötzlich Rumänien überfällt und sich in den Besitz der Petroleumquellen setzt. Und wir wären ja im Spätherbst 1940 noch nicht fertig gewesen. Wenn nun Russland die rumänischen Petroleumquellen besetzt hätte, dann wäre ja Deutschland verloren gewesen. Mit 60 russischen Divisionen war die Sache zu machen. Wir hatten in Rumänien ja damals noch weiter keine Verbände. Die rumänische Regierung hat sich ja später an uns gewendet. Und das, was wir hatten, wäre ja lächerlich gewesen. Die brauchten nur die Petroleumquellen besetzen. Ich konnte im September oder Oktober mit unseren Waffen keinen Krieg mehr beginnen. Das war ja unmöglich. Wir hatten auch den Aufmarsch natürlich im Osten in keiner Weise so weit vorbereitet. Die Verbände mussten ja auch im Westen erst wieder konsolidiert werden. Es musste erst die Bewaffnung in Ordnung gebracht werden. Denn letzten Endes haben wir ja auch natürlich Opfer gebracht in unserem Westfeldzug. Es wäre unmöglich gewesen, vor dem Frühjahr 1941 anzutreten. Und wenn nun der Russe damals im Herbst 1940 Rumänien besetzt hätte und sich in den Besitz der Petroleumquellen gebracht hätte, dann wären wir im Jahr 1941 hilflos gewesen. Wir haben eine große deutsche Produktion, aber was allein die Luftwaffe verschlingt, was unsere Panzerdivisionen verschlingen, das ist denn doch etwas ganz Ungeheures. Ja, es ist ein Verbrauch, der über alle Vorstellungen hinweggeht. Und ohne die Zubuße von mindestens 4 bis 5 Millionen Tonnen rumänischen Petroleums würden wir den Krieg nicht führen können, den Krieg lassen müssen. Und davor hatte ich eine große Sorge, daher auch mein Bestreben, durch Verhandlungen diese Zeit zu überwinden, bis wir stark genug waren, um diesen erpresserischen Forderungen entgegenzutreten. Denn die Forderung waren einfach nackte Erpressung. Das sind Erpressungen gewesen. Die Russen wussten, dass wir uns nicht helfen konnten, dass wir im Westen gebunden waren. Sie konnten uns alles erpressen. Und erst bei dem Besuch von Molotow, da habe ich ihm da kurz angemerkt, dass die Forderungen, diese vielen Forderungen, dass wir die nicht akzeptieren können. Damit waren dann sich die Verhandlungen förmlich abrupt geändert, was wir gerade gemacht haben. Das waren die vier Punkte. Der eine Punkt, der Finnland betraf, die Freiheit, sich vor den finnischen Drohungen zu schützen, sagte, sie werden mir doch nicht einreden, dass Finnland sie bedroht. Es sei in Finnland, würde man gegen die Freunde der Sowjetunion würde man vorgehen, man würde gegen also die Gesellschaft gewesen, die würden fortgesetzt verfolgt und eine Großmacht könne sich nicht von einem kleinen Staat in seiner Existenz bedrohen. Also ist ja ihre Existenz ist doch nicht von Finnland bedroht. Das ist, werden sie mir doch nicht reden können, dass ihre Existenz von Finnland bedroht ist. Ja, es gäbe auch eine moralische Bedrohung der Existenz eines Großstaates und das, was Finnland betreibe, das sei die Bedrohung der moralischen Existenz der Ding. Dann sagte ich ihm, wir würden einen weiteren Krieg in der Ostsee würden wir nicht mehr als passive Zuschauer hinnehmen können. Da frug er mich, wie unsere Stellung in Rumänien sei. Wir hatten ja die Garantie abgegeben, ob die Garantie sie auch gegen Russland richtet. Dann sage ich, das glaube ich nicht, dass sie die gegen sie richtet, denn sie haben doch wohl gar nicht die Absicht, Rumänien zu überfallen. Wir haben nie etwas gehört, dass sie die Absicht haben, dass sie Rumänien überfallen, weil sie haben immer gesagt, dass Bessarabien ihnen gehört, aber sie haben doch nie erklärt, dass sie Rumänien überfallen. Er sagte, er möchte präzise wissen, ob diese Garantie